Der digitale Euro soll kommen und er birgt Risiken für Privatsphäre und Datenschutz. Darauf weisen die DatenschutzexpertInnen der internationalen Berlin Group hin. Und ich habe jetzt Daniel Leisegang in der Leitung. Daniel ist Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur bei netzpolitik.org und hat vor ein paar Tagen einen Artikel zur aktuellen Lage um den digitalen Euro veröffentlicht. Hallo Daniel.
Hallo Finn.
Zu Beginn als erste Frage einmal, was ist der digitale Euro überhaupt?
Also der digitale Euro ist ein Projekt der Europäischen Kommission. Das haben die vor einem Jahr ungefähr gestartet. Es gab dann eine sogenannte Untersuchungsphase und da hat man dann geschaut, ist das überhaupt möglich, so etwas zu schaffen? Nämlich die Idee, die dahinter steht, ist, so etwas wie digitales Bargeld zu schaffen. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber die Kommission plant gerade im digitalen Zeitalter, wie es so schön heißt, eine Alternative zu schaffen zum Bargeld, aber vor allem auch eine Alternative zu kommerziellen Zahlungsanbietern wie PayPal oder auch Kreditkarten, die dann innerhalb der Eurozone quasi wie Bargeld genutzt werden kann.
Und gibt es einen großen Unterschied zu anderen digitalen Bezahlmethoden wie zum Beispiel PayPal und Co.?
Ja, die Grundidee ist tatsächlich, dass es eine stabile digitale Währung sein soll. Das heißt, ein digitaler Euro ist tatsächlich genauso viel wert wie ein Euro in Münzenform. Das ist erstmal der wesentliche Unterschied. Und dann ist es natürlich Zentralbankgeld. Das heißt, die Europäische Zentralbank gibt diese digitale Währung aus. Und es ist eben dann auch kein kommerzieller Anbieter wie PayPal, der dann in den USA in diesem Fall sitzt, sondern ein Anbieter, der in Brüssel sitzt. Das ist öffentliches Geld, Zentralbankgeld und die Währung ist stabil.
Das ist dann wohl auch der Hauptnutzen davon. Gibt es da sonst noch was du dem hinzufügen würdest, zu dem Nutzen?
Naja, das ist, glaube ich, die große Frage. Also jetzt, wo die Untersuchungsphase abgeschlossen ist, geht es in die Vorbereitungsphase und das wird jetzt noch Jahre dauern, bevor der digitale Euro kommt. Also selbst OptimistInnen gehen davon aus, das wird nicht vor 2027 sein. Und das größte Problem, was man dann auch noch vor sich hat, ist tatsächlich die Bevölkerung in der Eurozone davon zu überzeugen, dass sie einen Nutzen von dem digitalen Euro hat. Wir haben uns alle schon sehr daran gewöhnt, dass man digital oder eben mit Karte zahlen kann. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, welche Bedürfnisse soll der digitale Euro da überhaupt noch befriedigen? Und da braucht es noch Überzeugungsarbeit, um auch eben nicht nur Vertrauen in diese digitale Währung zu schaffen, sondern auch den Nutzen ganz deutlich zu machen.
Dann vielleicht auch nochmal anders gefragt, warum wird überhaupt am digitalen Euro gearbeitet?
Also es ist tatsächlich, das sagt die EU-Kommission auch selber, um einem Trend zu begegnen oder dort eben mitzuwirken, eben der Trend, dass mehr und mehr digital bezahlt wird. Und die EU-Kommission ist auch nicht die einzige, beziehungsweise die Europäische Zentralbank ist auch nicht die einzige Zentralbank, die an so einer digitalen Währung arbeitet. Das sind über 100 Regierungen weltweit, die so etwas planen. Gibt es in Nigeria, in China, in Schweden gibt es so etwas auch schon. Großbritannien arbeitet da sehr intensiv dran. Das heißt, diese digitalen Währungen, die kommen, die sind auch weltweit in Planung und da versucht die EU-Kommission eben auch den Anschluss nicht zu verlieren.
Jetzt haben DatenschutzexpertInnen der Internationalen Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Technologie, die auch Berlin Group genannt wird, ein 25-seitiges Arbeitspapier veröffentlicht, in dem sie vor Risiken für die Privatsphäre und Datenschutz warnen. Genau, an der Stelle würde ich gern mal darauf eingehen, auf die Risiken. Kannst du die für uns konkretisieren?
Also im Kern geht es dabei um Profiling, das heißt, ich kann dort eben Profile erstellen. Das ist die eine Sorge, die sie hat, diese Gruppe. Das zweite, damit einher geht die Sorge vor Überwachung. Und das eben ganz konkret auch gemünzt auf vulnerable Gruppen. Also beispielsweise Menschen, die eben über kein Konto verfügen oder nicht mal über Ausweispapiere verfügen. Für diese Gruppen ist Bargeld essentiell und der digitale Euro würde ihnen dann Nachteile bringen, es für den Fall, dass Bargeld tatsächlich immer weniger im Umlauf sein sollte oder immer weniger angenommen wird. Das sind so die Sorgen, die sie da umtreibt. Denn das Problem mit dem digitalen Euro ist, dass die Kommission verspricht, er wird nahezu so anonym sein wie Bargeld und eben auch datenschutzkonform sein. Die Kommission hat aber gleichzeitig gesagt, dass sie natürlich Geldwäsche oder Terrorfinanzierung oder Steuerflucht unterbinden möchte. Dazu soll es jetzt unter anderem auch eine Kappungsgrenze geben. Das heißt, der digitale Euro, der dann auf solchen digitalen Wallets sein soll oder eben auf solchen Scheckkarten, mit denen ich dann bezahlen kann, da soll die Summe nicht höher als 3.000 Euro sein. Also es soll eine Begrenzung sein. Aber eben, um eben Steuerflucht und so weiter zu unterbinden, braucht es auch eine Pseudonymisierung an einem gewissen Punkt. Das heißt, wenn es auffällige Zahlungen gibt, und da sagt die Berlin Group ganz klar, das darf erst in Ausnahmefällen möglich sein, dann muss ich auch aus Kommissionssicht die Möglichkeit haben, offenzulegen, welche Zahlungen von wem getätigt wurden. Und da ist halt ein Widerspruch. Ja, also auf der einen Seite Anonymitätsversprechen, auf der anderen Seite eben der Anspruch, Kriminalität zu bekämpfen. Und dafür haut es halt nicht so einfach hin. Also Bargeld selber ist dann natürlich viel anonymer. Wenn ich jemand mit Bargeld bezahle, dann ist das nicht rückverfolgbar. Mache ich das mit dem digitalen Euro künftig, dann ist es rückverfolgbar. Und diesen Widerspruch, den versuchen sie aufzulösen, indem sie sagen, das muss ganz stark begrenzt sein auf Ausnahmefälle. Es muss eine starke Pseudonymisierung geben. Das heißt, die Transaktionsdaten sind nicht mit meinen Daten verknüpft, mit meinen persönlichen, sondern pseudonymisiert. Und es darf eben dann auch bei Zahlungen, die ich direkt von Person zu Person tätige, also wenn ich dir jetzt einen bestimmten Betrag überweise, weil wir gemeinsam Mittag- oder Abendessen waren, dann passiert das von meiner Wallet auf deine Wallet und dann fallen weniger Daten an und das sichert das auch wieder, dass mehr Anonymität ist. Aber der entscheidende Punkt, den ich am Anfang erwähnt habe, vielleicht noch ergänzend, der entscheidende Punkt ist tatsächlich auch, dass sie sagen, es gibt bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, an die muss man denken, die verfügen beispielsweise nicht über die technologischen Kenntnisse oder über Smartphones oder über kein Konto oder über keine Ausweispapiere, die muss man berücksichtigen und das Bargeld auch weiterhin stärken.
Und wie ist da die Aussicht, was das Bargeld angeht? Muss man Angst haben, dass das irgendwann nicht mehr existiert oder deutlich komplizierter auch einfach wird, mit Bargeld zu bezahlen?
Also zumindest in der Eurozone sieht es danach nicht aus. Und das betont auch sowohl die EZB, die Europäische Zentralbank, als auch die Kommission sehr deutlich. Und die Kommission hat schon Ende Juni 2023 ein Richtlinienpaket vorgelegt, wo sie ganz klar sagen, dass es ein Gesetz geben soll, wonach Banknoten und Münzen ein gesetzliches Zahlungsmittel sind und bleiben. Und es gibt auch Gerichtsentscheidungen, die sagen, dass grundsätzlich Bargeld in der Eurozone angenommen werden muss, im Handel und so weiter. Das heißt, ich sehe da jetzt erstmal nicht das Problem, dass das gesetzlich oder von der Kommission unterbunden wird. Es ist eher so, dass mehr als die Hälfte der Zahlungen mittlerweile digital abgewickelt werden und das wird eher noch zunehmen und dass man dann schauen muss, dass immer wieder auch in den Folgejahren daran gemahnt wird und auch rechtlich das festgesetzt wird, dass sie eben weiterhin mit Bargeld zahlen können und dürfen.
Nochmal zurück zur Berlin Group. Die warnt jetzt nicht nur vor Risiken, sondern hat auch Empfehlungen und Forderungen, um die Datensicherheit und Privatsphäre zu verbessern. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
Ja, sie sagen halt, dass es gerade jetzt in der Planungsphase, die jetzt ansteht in den nächsten Jahren, der Zugriff beispielsweise von Zentralbanken oder Behörden auf ein Minimum beschränkt wird. Also dass jetzt schon in der technischen Anlage des digitalen Euro und in den rechtlichen Vorgaben, die jetzt auf europäischer Ebene erfolgen, dass dort eben Datenminimierung und ein sehr begrenzter Zugriff der Zentralbank und der Behörden auf die Transaktionsdaten vorgesehen wird. Das heißt, eine Beschränkung, die von Anfang an mitgedacht wird. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben die schon genannte Pseudonymisierung. Das heißt, wenn ich eine Transaktion tätige, dann ist das, wenn ich das per Bankkonto oder per PayPal mache, lässt sich das relativ leicht auf meine Person zurückführen. Das soll in dem Fall beim digitalen Euro nicht so leicht möglich sein. Und diesen Anspruch hat auch die EZB und hat die Europäische Kommission. Die haben die beide. Die Frage ist nur, wie weit können sie das eigentlich einlösen vor den von genannten Problemen, weil ich ja in irgendeiner Form ja auch beispielsweise Steuerflucht und so weiter begrenzen will aus Sicht der Kommission. Und das Dritte, was sie eben sagen, ist, dass wenn Zahlungen direkt passieren oder eben auch offline passieren, also es gibt ja auch Gegenden, wo kein Mobilfunk beispielsweise oder kein Internetzugang ist, dass dann die Daten relativ, die Datenmenge relativ gering gehalten wird. Also wenn ich von einer Person auf die andere Geld transferiere, dann ist nicht nötig, dass möglichst viele Daten dabei noch erzeugt werden. Und das ist dann auch nochmal der Anspruch, eben Daten zu minimieren. Also das ist so der technische Teil und der rechtliche Teil. Und dann eben auch eben zu sagen, dass Menschen, die geringe technische Kenntnisse haben oder eben keinen Internetzugang oder was auch immer, also die Voraussetzungen nicht mitbringen, dass die weiterhin dann eben auch andere Zahlmittel dann nutzen dürfen.
Vielleicht noch einen kleinen Ausblick, wie die Entwicklung weitergehen kann. Also worauf muss die EU-Kommission denn besonders achten, dass das weiterhin gut oder dass das ein gutes Projekt wird, was Datensicherheit angeht?
Na, ich glaube, sie muss in Kontakt treten mit VerbraucherschützerInnen, NGOs und der Zivilgesellschaft und mit Menschen sprechen, die genau als vulnerable Gruppen möglicherweise davon auch eingeschränkt werden können, wenn dieser digitale Euro kommt. Denn das Entscheidende bei diesem Projekt, ich sagte es ganz zu Beginn, ist das Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung in der Eurozone. Wenn sie dieses Projekt verwirklichen möchte und eine Alternative zu kommerziellen Anbietern wie PayPal, Apple Pay, Google Pay und so weiter schaffen möchte, dann braucht sie eben das Vertrauen. Und dieses Vertrauen schafft sie nur, wenn es Rechtssicherheit gibt und wenn klar ist, der Datenschutz und die Sicherheit ist gewährleistet. Und da muss die EU-Kommission sehr genau drauf schauen, denn letztendlich ist das, was die Kommission dort anstrebt, ein neuer digitaler Euro in digitaler Form, der ganz anders funktioniert als der Euro, wie er Anfang der 2000er Jahre eingeführt wird. Und damit gehen eben diese Risiken einher und denen muss sie jetzt begegnen. Und dafür hat sie jetzt Jahre Zeit. Vor 2027 oder 2028 wird das sicherlich nichts werden, dass der Euro zum Einsatz kommt. Und er soll dann auch erst allmählich eingeführt werden. Also es soll dann erst erste Funktion geben, das soll dann mehr und mehr ausgeweitet werden. Insofern ist da hoffentlich auch Zeit, falls es notwendig ist, auch nochmal nachzubessern.
Was denkst du denn persönlich zu dem digitalen Euro? Findest du es ein sinnvolles Projekt?
Ich glaube, dass es ein sinnvolles Projekt ist, um kommerziellen Anbietern etwas entgegenzusetzen, auch was einfach gebührenfrei funktioniert. Ich glaube, davon profitieren viele. Ich halte aber die Datenschutzrisiken für immer noch relativ hoch, einfach weil ich das für ein technisch sehr anspruchsvolles Projekt halte. Es gibt auch einfach Risiken, die noch ungeklärt sind, wie die gelöst werden soll. Also beispielsweise einfach auch die Frage der Geldwertstabilität. Wie kann ich sicherstellen, dass bestimmte Euros nicht zweimal ausgegeben werden in digitaler Form? Das sind alles technisch sehr anspruchsvolle Fragen, die gelöst werden müssen. Insofern hoffe ich, dass wenn er denn datenschutzkonform kommt, dass er dann auch funktioniert. Und dann wäre ich schon neugierig, ob er dann als Alternative taugt zu PayPal und Co. Denn das Argument, was jetzt vielfach genannt wird, wir haben doch Bezahlsysteme, die funktionieren gut. Das sind eben kommerzielle Anbieter, da gehen meine Daten hin. Und die werden, PayPal hat jetzt zum Beispiel in den USA gesagt, dass sie planen, die Daten auch zu Werbezwecken zu benutzen. Das würde der digitale Euro eben nicht tun. Und das finde ich schon erstmal ein Vorteil, der mich neugierig werden lässt, wie der Prozess weitergeht.